Kinder sind dann eingeladen, zum Kindergottesdienst zu gehen.
Mit der Tabea. Ich muss hier mal kurz umschalten, in der Hoffnung, es funktioniert. Liebe Technik. Ja, wunderbar. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, öffne unsere Herzen und Sinne jetzt, dass wir uns auf dich, auf dein Wort, auf dein Reden ausrichten. Stärk du uns und durch das, was wir uns jetzt anschauen miteinander, stärk du unsere Herzen und schärfe du unseren Glauben. Amen. Ich habe letzte Woche mit euch gesprochen über Salomo. Das hörende Herz, wer da war, die Bitte um ein hörendes Herz und um Weisheit und die Antwort Gottes dazu. Dass Gott sich so unheimlich gefreut hat, sagt, hey Salomo, das ist so klasse, dass du nicht um Macht oder Reichtum bittest, sondern dass du um eine Beziehung zu mir bittest, dass die stark wird. Deswegen will ich dir alles andere auch geben, Macht, Reichtum und alles andere. Salomo war ein junger Mann mit den besten Startvoraussetzungen. Es stand ihm alles, wirklich alles zur Verfügung. Er hatte die geistigen, die geistlichen und die materiellen Möglichkeiten, um alles zu erreichen. Die Zusage war, ja, ich will dich so weise und einsichtsvoll machen, wie es vor dir noch niemand war und auch niemand mehr sein wird. Aber ich will dir auch geben, worum du mich nicht gebeten hast, Reichtum, Macht. Solange du lebst, soll kein König so groß sein wie du. Und die Zeit Salomos wird als die glanzvollste Zeit Israels beschrieben. Unter Salomo wurde der erste Tempel gebaut. Salomo baute Paläste, prunkvolle Häuser, er trieb Handel mit der gesamten damaligen Welt. Israel war reich und es herrschte Wohlstand. Alles wie verheißen. Doch das Ganze hatte eine Kehrseite. Salomos Glanzherrschaft führte nämlich zum Niedergang Israels. Und die Spaltung geschah zwar erst richtig dann unter seinem Sohn, aber Salomo selbst hat die Grundlage dafür gelegt. Ich möchte mit euch kurz in den Text reinschauen, wo das deutlich wird im 1. Könige Kapitel 11. Da heißt es, einer von Salomos Beamten zettelte einen Aufstand gegen den König an. Wir reden also noch von der Zeit Salomos. Jerobeam, ein Sohn von Nebat in Ephraim. Eines Tages, als Jerobeam aus der Stadt hinausging, begegnete er unterwegs dem Propheten Ahaja aus Silo. Ahaja trug einen neuen Mantel. Außerhalb der Stadt, wo weit und breit kein Mensch war, nahm er seinen Mantel und riss ihn in 12 Stücke. Und sagte zu Jerobeam, nimm dir 10 davon, denn der Herr, der Gott Israels, lässt dir sagen, ich werde Salomo die Herrschaft über das Königreich Israel entreißen und dir 10 Stämme geben. Nur der Stamm Juda soll dir bleiben und der kleine Stamm Benjamin, aber der war so klein, der wird hier nicht mal erwähnt, weil ich es seinem Vater David versprochen habe und weil Jerusalem die Stadt ist, die ich aus allen Städten Israels erwählt habe. So strafe ich Salomo dafür, dass er sich von mir abgewandt hat und nun andere Götter anbetet. Er verehrte Astarte, die Königin, die Göttin der Sidonier, Chemosh, den Gott der Moabiter, Milkom, den Gott der Ammoniter. Er lebte nicht mehr so, wie es mir gefällt. Meine Weisungen und Gebote befolgt er nicht, wie sein Vater David es noch getan hat. Und dann wird es noch so ein bisschen genauer ausgeführt. Und am Ende des Kapitels heißt es, Salomo wollte Jerobeam umbringen lassen, doch Jerobeam floh zu König Schishak nach Ägypten und blieb dort, bis Salomo gestorben war. Nach 40 Regierungsjahren stirbt König Salomo und so endet seine Geschichte. Wenn man das vergleicht mit dem ruhmreichen Anfang, dann ist da irgendwas gründlich schiefgelaufen. Ich möchte dazu einigen Gedanken mit euch nachgehen unter dem Aspekt, dennoch gescheitert, wenn Christen Schiffbruch erleiden. Wenn man sich den Anfang anschaut von Salomo, wie vorhin schon erwähnt, gibt Gott ihm alle Möglichkeiten. Die meisten Kriege hat David, sein Vater, schon ausgefochten. Das Reich ist groß, die Feinde geschlagen, es herrscht Frieden im Land. Und dann eben die Szene, die wir letzte Woche so ausführlich besprochen haben, die viele wahrscheinlich auch so im Kopf haben, die Bitte um ein Herz, das auf Gott hört. Und Gott gibt ihm alles. Und es ist auch so, dass Gott uns optimale Startvoraussetzungen gibt. Nicht für das gesellschaftliche Leben. Ja, das wäre gelogen. Fast jeder Mensch hat andere Verhältnisse und ich kann das auch nicht vergleichen, denn egal wie ich es betrachte, sowas ist nie objektiv. Egal ob ich es durch eine materielle Brille oder durch eine Brille mit der Intelligenz betrachte, ob durch eine Brille von Kindern ohne Eltern oder von Kindern mit einem intakten Elternhaus. Oder mit der Brille von Menschen aus Südamerika oder in Europa. Alles wäre anders und lässt sich nicht so ohne weiteres nebeneinander stellen, weil keine Betrachtungsweise wird allem gerecht. Gesellschaftlich gesehen haben wir absolut keine gleichen Voraussetzungen. Im Christsein sehr wohl. Nämlich ab dem Punkt, wenn ein Mensch Jesus im Glauben annimmt. Als Christ haben nahezu alle dieselben Startvoraussetzungen. Es gibt zwar ein paar feine Unterschiede. Der eine ist im Glauben erzogen worden und kennt biblische Geschichten und Grundlagen. Und für den anderen ist alles neu und er muss es neu entdecken. Ich möchte jetzt nicht diskutieren, was besser ist. Es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Aber Gott setzt in dem Moment, wo wir Jesus begegnen und ihn annehmen, in unser Leben alles auf Null. Alles ist am Kreuz vergeben und wirklich alles. Und es interessiert Gott überhaupt nicht, was vorher war. Es ist alles vorbei. So ein heutiger Computer hat es nicht mehr, aber es ist so, wie wenn man bei den älteren Computern die Reset-Taste gedrückt hat. Das Ding einfach neu gestartet ist, weil es nicht mehr ging. Und so war es auch bei Salomo. Gott startet mit Salomo komplett neu. Es ist überhaupt kein Thema, dass er eigentlich das Kind eines Ehebruchs war. Und dass die Wurzel seiner Existenz in Sünde passiert ist. Das wäre eine Überlegung. Ja, Menschenskinder, so wie das Verhältnis von Bathseba und David war, ausgerechnet der kommt auf den Thron. Ja, wie sollte so einer das Land regieren? Und ich glaube, uns sind solche Überlegungen gar nicht so fremd. Ja, schauen wir doch mal, wie der gelebt hat. Ich weiß noch, ein junger Mann bei uns in meiner Heimatgemeinde, sagen wir einfach mal, der Lotterleber geführt hat. Ich möchte es jetzt nicht ausführen. Und wie schwer sich zum Beispiel meine Mutter getan hat mit dem Gedanke, dass der jetzt plötzlich zur Gemeinde kommt und anderen von Jesus erzählt. Weil dieser Gedanke war, Mensch, so einer, das geht doch gar nicht. Ja? Doch bei Gott ist alles das kein Thema mehr. Er setzt alles auf Anfang, er setzt einen Neuanfang. Jesus beschreibt es mal in Johannes 3 als Neugeburt. Ja, wir müssen von Neuem geboren werden, sagt er. Und so kann man hier Salomos Start beschreiben. Er startet mit einer optimalen Beziehung zu Gott und einer optimalen Ausrüstung. Ebenso wie jeder Christ der es angenommen hat, verstanden hat, so in sein Glaubensleben startet. Also im Prinzip alle gleich und dennoch scheitern viele, kommen vom Glauben ab. Einer meiner Jugendleiter damals, als ich so dem Alter war, mit Mitte 20 hat er plötzlich alles hingeschmissen und gesagt, das ist alles Quatsch. Ja, ich hab mir da was eingeredet und war völlig weg. Oder wir erleiden massiv Schiffbruch in unserem Glauben, weil wir an uns selber, an unseren Vorstellungen scheitern. Warum ist ganz oft schwer zu sagen? Und ich halte es zumindest für fragwürdig, ob es jemand zusteht, einfach so ungefragt von außen dem anderen zu sagen, wie es da dazu gekommen ist. Es gibt natürlich Christen, die sind sehr schnell dabei mit Erklärungen. Ja, aber bei Gott hat alles so einen Sinn, so fromme Durchhalteparolen, Gott macht keine Fehler. Oder aber, ach, das ist die Strafe Gottes, weil. Und dann bei dem Weil wird es dann oft schon ganz eng, weil da kann ich eben dann, ist es mehr Spekulation oft als Wahrheit. Und die scheinbar offensichtlichen Dinge sind oft bei genauem Hinsehen nicht so offensichtlich. Eine gescheiterte Beziehung zum Beispiel hat oft eine lange Vorgeschichte und ein Diebstahl oder ein Betrug geschieht auch nicht, meist nicht aus einer Laune heraus. Wir reden von Christen, ja? Es gibt oft Dinge, die wir erleben, wo es besser ist, die halbgaren Erklärungsversuche einfach wegzulassen. Nur noch können wir hier bei Salomo einige Punkte ablesen, die ihn zum Scheitern brachten. 5 möchte ich mit euch kurz anschauen. Warum war seine Herrschaft bei allem Glanz am Ende die Ursache für die Spaltung des Reiches? Das eine ist, er nahm keine Rücksicht auf die Menschen, mit denen er es zu tun hatte. Wenn man die Geschichte liest, das sind so 11 Kapitel ungefähr im ersten Buch Könige, Buch der Chronik steht dann auch noch ein bisschen was. Salomo war im wahrsten Sinne des Wortes bauwütig. Er hat eben nicht nur, wie ihm verheißen war, den Tempel Gottes gebaut, recht prunkvoll und mit viel Aufwand, sondern nicht nur einen, sondern gleich mehrere Paläste und Frauenhäuser und dieses und jenes und dann noch diesen und jenen anderen Tempel, da kommen wir nachher dazu, und vieles, vieles mehr. Er ließ Handwerker aus dem ganzen Orient kommen, um seine Pläne umzusetzen. Auch die Baumaterialien kamen von weit her. Tausende Männer mussten monateweise zum Beispiel in den Libanon nur um Bäume zu fällen. Ja, es steht alles in der Bibel, kann man alles nachlesen. Und dann heißt es immer, und Salomo baute, ja, von wegen, der hat nicht selber gebaut. Der hat sich garantiert nicht die Hände dreckig gemacht. Salomo ließ bauen. Und wer hat gebaut? Das Volk. Und zwar genau das Eingetrete, wovor Gott sein Volk gewarnt hat, sagt, hey Freunde, wenn ihr euch einen König aussucht, wenn ihr sein wollt wie die Völker um euch rum, dann wird er euch Fronarbeit abfordern, er wird steuern. Hohe Steuern und Kriegsdienst und alles von euch verlangen. Und bei Salomo war das ziemlich exzessiv im Vergleich zu Saul oder zu David. Im 1. Könige 5 heißt es, Salomo hob Fronarbeiter aus von ganz Israel. Und dann kommen Zahlen und die sind 6-stellig. Der Druck war so stark, dass später mal, also als Salomo, direkt nach dem Tod von Salomo, die Stammesfürsten zu seinem Sohn kommen und sagen, du musst diese Last geringer machen. Ja, und wir haben es gerade gelesen, es gab auch Aufstände deswegen. Ja, der Jerobeam, der später König der 10 Stämme wird. Das war ein Problem. Salomo nutzt seine Macht und beutet sein Volk aus. Und das ist die Gefahr von zu viel Macht in einer Hand. Wir sehen das immer wieder im Großen und im Kleinen. Ja, Macht birgt die Gefahr, andere zu unterdrücken und auszunutzen. Ja, im Großen, in der Politik, ja, da brauchen wir jetzt, ich brauche euch nicht gerade erzählen, was so durch die Presse geht, das seht ihr alles selber. aber eben auch im Kleinen. Ja, wir lesen dann diese Fälle von Missbrauch in den Gemeinden, in den Kirchen. Da hat auch einer zu viel Einfluss, zu viel Macht über einzelne Menschen. Das Ganze ist leider in uns drin. Und durch unsere Trennung von Gott. Ganz am Anfang der Bibel war das schon ein Problem, sagt Gott zu Kain, die Sünde lauert vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen. Du aber beherrsche sie. Das ist einer der Punkte. Dieses Beherrschen muss ich aktiv wollen, sonst verlieren wir das Wohl anderer Mitmenschen. Jetzt bei diesem Punkt aus den Augen. Und sehen nur noch unsere Ziele und Wünsche. Und genau das ist Salomo passiert. Denn Dinge bekommen Macht über mich, wenn ich mich ihnen, wenn ich sie ihnen gebe. Wie gesagt, Salomo hat alles, er hat Geld, Macht und Weisheit. Und wie ist es, wenn einer so viel hat, ganz oft? Alle Welt kommt und will Freund mit ihm sein. Ja? Der Klassenkamerad aus der Fabrikantenfamilie, ja, der eigentlich immer dreimal so viel Geld in der Tasche hatte wie der Rest, zu dem sind sie gelaufen. Ich weiß nicht, ob es jemand bei euch gab, so, ich kenne das. Weil man von ihm profitieren will. Und der König, der glänzt, ja, der mächtigste in der Region, will man was von abhaben. Es gibt ein Kapitel im ersten Buch der Könige, da werden nur die ganzen Leute aufgezählt, die alle von König Salomo profitiert haben. Und wenn alle Rat von dir wollen und die ganze Welt zu dir kommt, selbst berühmte Leute, die sich eigentlich menschlich gesehen mit dir messen können, wie die Königin von Saba, die ja ausführlich beschrieben wird, dann besteht die Gefahr, dass dir das zu Kopf steigt. Und genau denke ich, ist hier bei Salomo passiert. Macht, Reichtum, ja selbst die vielgerühmte Weisheit, die wird plötzlich zur Gefahr. Und schließlich löst sich das alles aus der Beziehung mit Gott heraus und wird zum Selbstzweck. Salomo hat so nach und nach vergessen oder hat es in den Hintergrund geschoben, von wem er alles hat. Wem er alles verdankt. Ja. Ludwig hat uns gerade darauf hingewiesen, ja, wer von wem alles kommt, ja, wer über den Mächtigen dieser Welt noch sitzt. Und wie gesagt, Salomo, das ist ihm einfach, wie soll man sagen, weggerutscht. Weggerutscht wäre zu wenig gesagt, er hat es weggedrängt. Und das zeigt sich dann an dem, was Gott ihm im heutigen Text vorwirft. Er hat zum Beispiel Götzendienst nicht nur zugelassen, sondern hat ihn sogar gefördert in seinem Land. Ja, ganz am Anfang, noch vor dieser Weisheitsgeschichte, heißt es, die erste Frau, die Salomo heiratete, war die Frau von Tochter des Pharao. Keine Stammesfürstin aus Israel. Und aus diplomatischem Kalkül heiratet er verschiedenste Frauen aus dem Umfeld. Wir hatten gerade so ein paar Völkernamen gelesen, von den Moabitern, von den Ammonitern und so weiter. Und die brachten alle ihre Götter mit. Und nach wurden in Jerusalem und im Umfeld diesen Göttern Tempel und Altäre gebaut. Weil die Frauen wollten ja ihre Götter anbeten. Und von Salomo heißt es, er ging mit ihnen. Er ging mit ihnen und betete diese fremden Götter an. Und es verstößt gegen das höchste und heiligste Gebot Israels. Ich bin der Herr, dein Gott. Ein eifersüchtiger Gott, heißt es im Originaltext. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und Und Gott gibt es als Ursache an, dass er Salomo das Zepter entreißt. Ja, das war ein schleichender Prozess. Und hier finden wir das Bild der Gefahr. Sünde kommt meist nicht plötzlich in unser Leben. Das ist meistens keine spontane Entscheidung, sondern das meiste hat einen Vorlauf. Und Jesus warnt in der Bergpredigt ausdrücklich davor, ja, dass Sünde bereits im Kopf beginnt. Ehebruch, Diebstahl, den anderen über den Tisch ziehen, dem anderen Böses tun, das beginnt im Kopf. Und dann irgendwann besteht die Gefahr, dass es zur Tat wird. Ein weiterer Punkt ist das Umfeld des Salomo. Die Ja-Sager. Ja? Sünde unter dem Teppich kehren, um das Gesamtwohl nicht zu gefährden. Es war mit Sicherheit eine Menge Leute um den Salomo rum, die gesehen haben, was der macht, ist Käse. Das ist falsch. Aber wer traut es dem Verantwortlichen zu sagen? Wer traut es dem anderen zu sagen? Mein lieber Freund, du gehst in die Irre. Das kann man doch nicht. Ja, was passiert mit mir? Ich könnte vielleicht mein Komfort, also meine Position verlieren, jetzt hier bei Salomo, weil es ist doch viel angenehmer, sich, wenn man Ruhe hat, wenn es angenehm und einigermaßen harmonisch ist. Wir wollen doch keinen Streit. Aber dazu hat man ja eigentlich Berater. Dazu holt man sich doch eigentlich Leute zu sich, dass man Korrektiv hat. Und dazu ist Gemeinde da, ihr Lieben. Gemeinde ist dazu da, dass wir uns gegenseitig auf Dinge hinlaufen, die schieflaufen. Es ist völlig uninteressant, was irgendwo draußen in der Welt schiefläuft. Ja? Was in einer anderen Kirche schiefläuft. Es ist viel spannender zu gucken, wenn einer herkommt und sagt, Markus, du hast da ein Problem. Das ist Gemeinde. Gemeinde ist gedacht, dass wir uns gegenseitig im Glauben stärken, uns gegenseitig trösten und ermahnen. Und der fünfte Punkt, der zum Scheitern von Salomo führt, ist, er hat keine Einsicht und keine Umkehr. Als der Jerobeam versucht, gegen Salomo vorzugehen, hier in der Hoffnung für alle, heißt, er zettelt den Aufstand an, bei Luther heißt, er erhob die Hand gegen ihn. Es ist nicht so ganz klar, was ist eigentlich passiert, das wird nicht näher beschrieben. Aber wir finden bei Salomo kein Zeichen von Reue oder Umkehr. Es ist nicht wie bei David, als der die Geschichte mit der Bathseba hatte und der Nathan zu ihm kommt, da tut er Buße in Sack und Asche, wie man es damals im Alten Testament getan hat. Ja, das ist eigentlich die Reaktion, die man sich von dem Kind Gottes erhofft, dass wenn auf Sünde hingewiesen wird oder man selber Sünde erkennt, dass man dann es eingesteht und um Vergebung bittet. Und nicht versucht, es klein zu machen, zu vertuschen. Weil die Zusage in der Bibel ist nicht, wenn ihr eure Sünden verleugnet und es keiner mitkriegt, dann wird euch vergeben. Sondern die Zusage ist, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, indem er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von allem Bösen. Salomo zeigt keinerlei Zeichen von Reue, sondern er versucht, Jerobeam zu töten. Das totale Gegenteil von dem, wie er eigentlich gestartet ist. Das ist der Weg über die Sünde zum Scheitern. Jetzt geht es eigentlich darum, dass wir da ja gar nicht hinwollen. Also ich behaupte mal, dass alle, die hier im Raum sitzen, das Ziel haben, nicht zu scheitern. im Glauben. Nicht baden zu gehen, nicht den Glauben zu verlieren. Und jetzt stellt sich eigentlich die Frage, er könnte uns Gott nicht einfach davor bewahren. Es wäre doch naheliegend, oder? Gott, bewahre du uns. Wir beten sie auch im Vater unser. Lass uns nicht in Versuchung fallen. Wir haben dieses Leben nicht bekommen, dass Gott es für uns lebt und alles für uns regelt. Und wir haben es bekommen, um verantwortlich damit zu leben. Es steht in der Bibel, dass Gott uns beisteht. Aber die Verantwortung für unser Leben liegt bei uns. Das ist das, was manchmal so ein bisschen in uns drin ist. Es widerstrebt auch manchmal. Es ist eigentlich viel leichter, wenn ich jemand anderen die Schuld zuschieben kann. Jemand anderen zum Sündenbock für mein Scheitern machen kann. Berühmte Beispiele aus der Bibel sind dann so, ja, die Eva, die hat den Adam verführt. Ja. Es wurde über Jahrhunderte, ja vielleicht Jahrtausende so ausgelegt und behauptet. Das ist aber eine Lüge. Klar hält sie dem Adam die Frucht hin und sagt, hey, die Schlange hat mir gesagt und so weiter. Aber wer hat dem Adam gesagt, dass er reinbeißen soll? Die Entscheidung, die trifft er. Oder ich habe es gerade schon erwähnt, David und Bathseba. Ja, dasselbe Muster wird immer wieder behauptet von allen möglichen Auslegern. Ja, die Bathseba, die hat es drauf angelegt, die wollte, dass der David. Wir hatten dem David gesagt, ruf die zu dir in den Palast und schlaf mit ihr. Wer hat dir gesagt, dass du falsche Angaben beim Finanzamt machen sollst? Oder wer hat dir gesagt, dass du einen Handwerker schwarz kommen lassen sollst, weil es so billiger ist? Wer hat uns gesagt, du sollst dich auf Dinge einlassen, die nicht gut für dich sind? Ein gesunder Mensch hat Entscheidungsgewalt über diese Dinge. Und als Christen haben wir den Heiligen Geist. Wir wissen, was hier richtig und was falsch ist. Jesus hat uns die Startbedingungen nicht gegeben, damit wir es machen wie alle anderen. Dazu zwei Punkte noch. Das eine ist ein klares Nein. Das möchte ich euch, dass ich nicht so viel rede, einfach mal anhand von drei Filmszenen. Die muss aber der Ralf einspielen. Moment, ich schalte kurz um. Ich sage dann jeweils was, wo das deutlich ist. Die Szenen sind aus einem Film, der nennt sich Courage. Film über Männer. Und das ist eben der Javier, ein Arbeiter, der nach langer Zeit Arbeitslosigkeit oder eine Arbeit gefunden hat. Und der wird ins Büro des Chefs gerufen. Clip 1 bitte.
Mr. Martinez.
Auf Präsentation muss ich drücken.
Danke, Sir.
Nochmal auf Stopp.
Sie waren in Ihrem ersten Monat sehr produktiv. Sie arbeiten gut.
Ich bin dankbar, dass ich hier sein kann.
Nun, Mr. Martinez, der Grund, weshalb ich Sie sprechen wollte, ich suche einen zusätzlichen Manager, der das Lager und den Versand überwacht. Das bedeutet mehr Verantwortung, aber auch mehr Geld. Denken Sie, das könnte Sie interessieren?
Ja, Sir.
Aber bevor ich mich endgültig entscheide, möchte ich, dass Sie nächste Woche dort eine Schicht übernehmen. Auf diesem Blatt hier stehen 17 Kisten, die reinkommen. Eine dieser Kisten geht sofort in ein separates Lager. Mr. Martinez, wenn Sie das Inventar aufnehmen, möchte ich, dass Sie festhalten, dass 16 Kisten eingegangen sind.
17 Kisten kommen rein? Aber ich soll aufschreiben, dass es nur 16 sind?
Ja, ganz recht. Für die Extrakiste habe ich einen anderen Zweck vorgesehen. Sie gehören doch zum Team, oder? denn ich kann keine Leute brauchen, die nicht zu meinem Team gehören. Ich sag Ihnen was. Sie überlegen es sich und geben mir dann morgen früh Bescheid. Sagen wir so gegen 10. Aber ich muss wissen, ob Sie den Job wirklich wollen.
Guten Abend, Sir.
Ich habe es leider nicht geschafft, den Film zu schneiden mit Untertiteln, dass man es mitlesen kann. Das habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Also dieser Martinez, wie gesagt, lange arbeitslos, lange gerungen, endlich eine Arbeit und hier bekommt er die Chance, sogar noch ein bisschen besseren Job in dem Betrieb, weil er sich nach einem Monat bewährt hat. Aber er soll da dabei betrügen. Ja, wenn der Chef sagt, sind nur 16 Kisten reingekommen, obwohl 17 waren, dann hast du das zu tun. Es hängt eine Frau dran, ein paar Kinder. Szene 2 bitte.
Javi, wir brauchen diesen Job. Zum ersten Mal dieses Jahr können wir wieder unsere Miete bezahlen.
Ich weiß, Carmen, aber der Chef hat deutlich gesagt, wenn ich kein Teamplayer bin, will er mich nicht dabei haben.
Vielleicht ist es ja nichts Unrechtes, vielleicht sieht es nur so aus. Er ist doch der Besitzer des Unternehmens.
Ich soll falsche Informationen weiterleiten, Carmen. Ich soll lügen.
Wann musst du ihm eine Antwort geben?
Um 10.
Javi, wenn er dich entlässt, versprich mir, dass du mich sofort anrufst. Meldest du dich nicht, dann weiß ich, dass alles in Ordnung ist. Javi, ich will nicht wieder von vorn anfangen.
Wir haben hier einen Verstärker drin, der die Entscheidung noch viel schwerer macht, als es eigentlich wäre. Ja? Wenn er allein wäre, könnte er sagen, gut, ich finde irgendwie was. Aber wie gesagt, es ist ein finanzieller Druck da. Ja, es sind manche, und oft ist es ja so, ja, dass Druck ausgeübt wird, dass gesellschaftlicher Druck auf uns einströmt. Gruppendruck. Auch Druck aus der Gemeinde oder aus der Familie, je nachdem. Und oft auch ein gefühlter Druck, dass ich das Gefühl habe, ich muss Erwartungen erfüllen. Ja, wer will das dem Javier hier denken, wenn er nachgibt? Es gibt ja auch gute und gesellschaftliche Argumente. Akzeptierte Argumente, ja. Ich habe nur einen Auftrag ausgeführt. Ich bin nicht verantwortlich. Andere hat mich verleitet. Oder der Klassiker, das ist doch normal, macht doch jeder. Ein bisschen Unehrlichkeit, was soll's? Ich schade doch niemand, wobei das könnten wir dann schon diskutieren. Es gibt die Situation, wieso, es ist doch für einen guten Zweck. Wie wird Javier sich entscheiden? Szene 3 bitte.
Guten Morgen, Sir.
Guten Morgen, Mr. Martinez. Wie geht's Ihnen heute Morgen?
Gut, danke. Und Ihnen?
Das weiß ich noch nicht. Bitte, setzen Sie sich. Ich nehme an, Sie hatten Zeit, über unsere Unterhaltung nachzudenken.
Ja, Sir.
Und wie sieht's aus? Sind Sie in meinem Team?
Mr. Tyson, ich bin sehr dankbar, dass ich hier arbeiten darf. Aber ich kann auf Ihr Angebot nicht eingehen.
Und wieso nicht?
Weil es falsch ist, Sir. Ich könnte es vor Gott und meiner Familie nicht verantworten, zu lügen.
Ist Ihnen klar, was das für Ihren Job bedeuten kann?
Ja, Sir, das ist es.
Javier. Darf ich Ihnen die Hand schütteln? Junger Mann, Sie haben mir gerade die richtige Antwort gegeben. Ich habe jemanden gesucht, der sich um Lager und Versand kümmert. Und um ehrlich zu sein, Sie waren der Letzte auf meiner Liste. Aber ich weiß, ich kann Ihnen vertrauen. Machen Sie den Job. Wir passen Ihr Gehalt an.
Es wäre mir eine Ehre, Sir.
Gut, dann gehört der Job Ihnen. Walter geht mit Ihnen alle wichtigen Details durch und ich gebe es am Montag der Belegschaft bekannt. Herzlichen Glückwunsch, Javier. Ach, und noch was. Danke für Ihre Integrität. Das gibt's nicht oft.
Gut gemacht, Javier. Nach dem 6. hatte mich schon der Mut verlassen.
Wie gesagt, ein Spielfilm. Courage. Und in dieser Szene geht jetzt die Ehrlichkeit. Es geht gut aus. Es muss nicht gut ausgehen. Was mir an der Szene gefällt, ist die klare Absage an die Versuchung und an die Sünde. Javier gibt ihr keinen Raum und ist sogar bereit, dafür Nachteile in Kauf zu nehmen. Er wird gefragt, wissen Sie, was das für einen Job bedeutet? Er sagt, ja, ich bin mir der Konsequenzen bewusst. Aber die Aussage, ich könnte es vor Gott und meiner Familie nicht verantworten, halte ich hier für entscheidend. Vor Gott, weil es einfach falsch ist. Das weiß ich aus meinem Glauben heraus. Ich kann das übertünchen, ich kann es abtöten, ich kann es zur Seite schieben. Aber ich weiß, es ist falsch. Deswegen tue ich es nicht hier. Und vor meiner Familie. Und das ist ein großer Verantwortungsbereich, weil das heißt letztendlich, wieso, wenn es der Papa macht, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Ich weiß jetzt nicht genau, er hat ein paar Kinder, da habe ich nicht nachgeguckt. Aber das trägt sich ja weiter. Klares Nein zu den ersten Schritten hilft, Sünde zu vermeiden. Es gibt einen Punkt, da ist eine Umkehr nicht mehr so ohne, also Nein zu sagen, nicht mehr so ohne weiteres möglich. Und trotzdem sündigen wir als Christen natürlich immer wieder. Und dafür gibt es ein Instrument, damit komme ich dann zum Schluss. Nennt sich Umkehr und Vergebung. Ich strapaziere heute Morgen ein bisschen euer Bibelwissen, weil ich weiß, sitzen eigentlich ganz viele da, die sich so diese biblischen Geschichten, viele davon kennen. Es gibt diese Szene von der Ehebrecherin bei Jesus. Ja, wo also Jesus, die aus der Klauen der Meute, die mit den wurfbereiten Steinen dasteht, befreit. Und als sie allein sind, sagt Jesus ganz am Schluss, nachdem er Vergeber hat und so weiter, also ich verurteile dich auch nicht und so, geh hin und sündige in Zukunft nicht mehr. Das hört sich super an. Das klingt total toll in meinen frommen Ohren. Aber Entschuldigung, Freunde, das ist Illusion. Natürlich wird diese Frau wieder sündigen. Sie wird vielleicht nicht wieder Ehebruch begehen. Ja, also ich lese das mehr so mit dem Ohr. Halte dich von Sünde fern. Versuch das wegzuschieben. Versuch das fern von dir zu halten. Also sie begeht vielleicht keinen Ehebruch mehr, aber sie wird andere Sünden begehen. Und auch wir werden immer wieder sündigen. Wir machen uns was vor und wir belügen uns selbst, wenn wir was anderes behaupten. Wir werden weiter Fehler machen und wir werden weiter andere Menschen verletzen. Das passiert einfach, weil wir menschlich sind und nach menschlichem Streben. Wir sind und bleiben begehrlich, habgierig und ichbezogen in vielen Punkten. Und wir werden immer wieder auf diese Punkte hereinfallen. Doch wir dürfen immer wieder um Vergebung bitten. Immer wieder zu Jesus kommen. Und dazu gehört, dass wir die Sünde erkennen und sie dann zugeben und nicht versuchen, sie zu vertuschen, zu kaschieren oder klein zu diskutieren. Und dann umkehren. vorhin gesagt, im Alten Testament war es so üblich, dann als Sack und Asche zu tragen, im wahrsten Sinne des Wortes, als äußeres Zeichen. Und das ist das, was hier bei Salomo fehlt. Er erkennt und bekennt Sünde nicht. Und das ist der Punkt, an dem wir als Christen scheitern können. Nämlich, dass wir Sünde nicht erkennen, nicht zugeben, sondern versuchen, es zu vertuschen. Auch vor Gott kann ich nichts vertuschen, da machen wir uns was vor. Aber Sünde, die nicht bekannt ist, die wir nicht abgeben, von der wir nicht umkehren, die kann sich aufbauen wie eine Mauer und uns von Gott trennen. Und schließlich ist Gott so weit weg, dass wir ihn aus den Augen verlieren. Jesus räumt uns die Möglichkeit ein, immer wieder umzukehren. Ja, er setzt nicht einmal unser Leben auf Null, das passiert natürlich, aber wir dürfen nicht nur einmal anfangen, sondern wir dürfen immer wieder bei Null anfangen. Weil er weiß um unsere Schwierigkeiten. Er weiß, dass wir uns verleiten lassen. Er weiß, dass wir versuchbar sind. Er weiß, dass wir selbstbezogen sind und dass uns manchmal die Selbstbeherrschung fehlt. Wir dürfen immer wieder bei Null anfangen. Jesus sagt mal, als er gefragt wird, ja, wie oft soll ich dem anderen vergeben? 7-mal? Das ist eine Menge. Jemand mich 7-mal mit der gleichen Sache verletzt hat, ihm 7-mal vergeben soll, ist es eine Menge Holz. Was sagt Jesus? So viele, also er sagt 7-mal, 70-mal, also sprich so oft, dass du es gar nicht mehr zählen kannst. Und so ist Gott auch. Und dann kommt noch dazu, dass er uns sogar die Möglichkeit gibt, dass wir uns die Vergebung selber gegenseitig zusprechen. Denn es nur zu wissen, dass mir Vergebung ist, ist oft zu wenig, um Vergebung anzunehmen. Manchmal braucht es die Zusage. Und die kann mir nur ein Gegenüber geben. Einmal im Monat versuchen wir das hier kollektiv im Abendmahl zu machen. Doch wir brauchen das eigentlich immer wieder im Alltag. Ich habe das mal, ich weiß nicht, wann die Predigt war, die Idee ist auch geklaut, beschrieben als geistliches Atmen. Ja, dass wir Beziehung zu Gott einatmen und Sünde ausatmen. Das brauchen wir immer wieder. Ja, wenn wir Sünde erkennen, dann sollten wir sie bekennen und ablegen, damit sie keine Macht über uns gewinnt, wie hier bei Salomo. Und Jesus lädt uns ein, das zu tun. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, an Salomo können wir sehen, wie wir trotz bester Möglichkeiten vom Weg mit dir abkommen können. Hilf uns zu erkennen, wo Fallen lauern. Lass du uns erkennen, wo wir gesündigt haben, wo wir reingefallen sind, wo wir uns haben verleiden lassen oder wo wir einfach aus eigenen Stücken hineingerauscht sind. Und danke, dass wir mit allem zu dir kommen können und dass du uns vergibst, Jesus. Amen.